Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 5. Juni 2025.
Ja, meine liebe Heike, da bist du ja wieder. Hallo.
Ja, hallo, da bin ich wieder. Was machst du da für Musik?
Was war das gerade? Du bist doch jetzt schon Papst-Expertin. Ja. Kannst du dir vorstellen, was das heute war?
Also wenn ich jetzt nicht irgendwie in so einem Vatikan-Papst-Podcast gelandet wäre, dann würde ich denken, Schützenfest in Ostfriesland. Aber vermutlich hat das mal was mit dem Papst zu tun.
Ja, der hat kein neues Hobby, sondern das war die Audienz von heute Morgen.
Ah,
Und stellt sich das immer so fromm vor. In Wirklichkeit sind diese Audienzen ein Riesenvolksfest. Und heute Morgen, muss ich ganz ehrlich sagen, war das nicht einfach, weil sie haben ihm viele Babys gereicht. Du weißt ja, wir haben darüber gesprochen.
Babys, ja.
Die fliegenden Babys, das ist nicht einfach. Das hat er wunderbar gemacht. Mhm. Er hat also gegrüßt und sich gefreut und gesegnet und ist durch diese Hitze heute Morgen, wir haben heute hier deutlich über 30 Grad.
Meine Güte, das ist in Hamburg so gar nicht so.
Der ist da durch die Menge gefahren. Das war eine wunderschöne Atmosphäre. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass er das wirklich kann.
Okay, also er ist nun richtig so publicity-mäßig unterwegs. Okay. Mhm.
Hat sich heute, das war auch lustig, über die schlechte Organisation im Vatikan beklagt. Also er kam in eine, kam in eine Audienz und sagte, tut mir leid, dass ich so spät bin, aber die Leute legen mir vier Audienzen an zu dem gleichen Zeitpunkt. Hier wird irgendwie Schlendrian betrieben, das war sehr lustig.
Und das gab es früher nicht? Hat er neues Personal oder woran liegt das?
Ich glaube, dass die noch nicht richtig eingearbeitet sind. Das merkt man gerade so, also das knackt so noch ein bisschen im Gebälk. Er war auch wieder bei seinen Brüdern, also lässt sich das nicht sehen nehmen. Den freien Dienstag.
Okay.
Da war er zu der Geburtstagsfeier, da gab es lecker Essen und da hat er sich mit an den Tisch gesetzt. Also er nimmt das offenbar doch, finde ich auch gut, ein bisschen entspannter als sein Vorgänger Franziskus.
Also 4 Tage Woche sozusagen? Nein,
6 Tage Woche. Arbeitet nicht 7 Tage die Woche, sondern einen Tag.
Okay.
Finde ich auch gut. Franziskus war da, der hat das manchmal wirklich übertrieben. Der war dann auch so angefasst schon und so sauer, dass man dachte, komm, lehn dich jetzt mal zurück einen Augenblick. Und das macht Leo der 14. wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Work-Life-Balance. Ja, genau. Was ist gerade los in Rom? Ich will das natürlich alles wissen. Ich habe ja nichts mehr mitgekriegt seit mindestens einer Woche.
Ja, ich muss dir doch erst noch mal erzählen, wie es zu unserem fliegenden Priester kommt, weißt du nicht
mehr.
Ich habe dir doch gesagt, meine Liebe, heute reden wir sowieso ganz viel über Fliegen und Sterne und weil ich habe jetzt mal überlegt, wir sind ja ein total erfolgreicher Podcast schon, das weißt du, aber es gibt ja einen ganz erfolgreichen, das ist der erfolgreichste der Welt, der Joe Rogan Podcast. Der hat nur 11 Millionen Hörer und da geht es um Außerirdische. Und dann habe ich gedacht, lass uns doch heute mal zurückschlagen, weil bei uns gibt es auch ganz viele Außerirdische und wir können ganz viele Folgen über Außerirdische betreiben.
Bei uns gibt es Außerirdische. Da muss ich jetzt ganz kurz eine. Du meinst bei dir zu Hause, bei dir in Rom, bei dir im Vatikan,
Bibel. Bei unserem Thema, denn Außerirdische kommen definitiv in der Bibel vor.
Okay.
Jetzt. Aber bevor wir zu den Außerirdischen in der Bibel kommen, müssen wir doch erst noch mal zu dem fliegenden Pfarrer kommen.
Ja, also.
Also wenn du kommst, ich freue mich ja schon drauf, bald ist es ja soweit.
Ja,
also ich weiß, dass die Zahl der Bucher für unsere Reise ist auch gestiegen. Also wir werden 2 Gruppen haben im Oktober, da freue ich mich schon drauf. Und dann bringe ich dich in eine Kirche. Das ist eine ganz besondere Kirche. Die hat nämlich zu tun mit einem Mann, den kennst du im Grunde. Du hast doch bestimmt schon mal ein Produkt von Apple gekauft oder schon mal gegoogelt?
Ich bin keine Apple-Jüngerin, muss ich ehrlich sagen, aber ich kenne sehr viele Menschen, die auf Apple schwören, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich sagt mir das Produkt was, ja.
Sagt dir denn Google etwas?
Natürlich.
Siehst du. Und Google und Apple haben eins gemeinsam, die haben nämlich ihren Sitz in der gleichen Stadt. Und weißt du, wie diese Stadt heißt?
Nope.
Cupertino, hast du bestimmt schon mal gehört. Cupertino, Kalifornien, USA. Gilt als das Symbol der Moderne. Also da hat Google ihren Sitz, da hat Apple ihren Sitz.
Silicon Valley, ja.
Nein, das ist diese Stadt heißt Cupertino. Und diese Stadt Cupertino, die also besonders modern gilt, wie gesagt, weil diese ganzen Hightech-Konzerne da ansässig sind, die haben zu tun mit einem gewissen Giovanni Cupertino. Und dieser Giovanni Cupertino war ein Priester und ein hochinteressanter Mann, weil wenn er in Levitation geriet, weißt du, was das ist?
That mean? Ich habe keine Ahnung.
Wenn du als Priester ganz besonders innig betest, also deine Gebete nicht nur so runtersagst, sondern also ganz...
Ekstase.
Ja, also in dich gekehrt, ganz doll betest, nennt man das Levitation. Und dann hebte Giovanni Cupertino ab. Also er flog langsam, aber stetig nach oben bis in die Kuppel der Kirchen.
Ja, okay, jetzt müssen wir also jetzt nochmal von vorne. Da ist ein Priester, der betet. Gut, alles fein. Dann betet er ganz, ganz doll in sich gekehrt, wie auch immer, total im Flow. Okay, verstehe ich. Und dann hebt er ab. Aber nur dieser eine Priester auf der ganzen Welt. Das heißt, er kann besser beten als alle anderen. Und es hat nichts mit seiner Ernährung zu tun.
Nein, das hat nichts mit seiner Ernährung zu tun. Er hob einfach ab. Und dieser Giovanni Cupertino bekam also erhebliche Probleme, weil die Kongregation für die Glaubenslehre gesagt hat, dieser Mann verballhornt doch die katholische Kirche. Das geht doch nicht, weil der kann natürlich nicht fliegen. Also kam es zu einem berühmten Prozess.
Also erstmal, was für Beweise gab es denn? In welchem Jahr befinden wir uns gerade?
Wir sind im 17. Jahrhundert. Giovanni Cupertino. Nein, es gibt keine Videoaufzeichnung. Giovanni Cupertino ist also schon häufiger geflogen und kommt jetzt vor Gericht. Und der Richter im Kirchengericht, also der Richter der Kongregation für die Glaubenslehre, das war damals noch das Sanctum Officium, die ja auch zuständig waren für Hexenverbrennungen und solche Sachen. Also dieses Sanctum Officium sagt, passen Sie mal auf, also Sie erzählen herum, Sie können fliegen, das ist ja dummes Zeugs. Kein Mensch kann fliegen, nur die Vögel können fliegen. Also müssen wir Sie leider zum Tode verurteilen. Dann treten viele Zeugen auf und sagen, Giovanni Cupertino haben wir fliegen sehen. Dann sagt der Richter, das ist ja dummes Zeugs. Also wie gesagt, die Vögel können
töten
fliegen.
Wir auch alle.
Das geht also nicht, weil natürlich kann er nicht fliegen. Jetzt wird es also schon richtig eng für Giovanni Cupertino, weil der Richter sagt, also eine so schlimme Verunglimpfung der katholischen Kirche rumzuerzählen, man könne fliegen und andere Leute in dem Glauben zu lassen, was könne man fliegen, das ist also eine hochbrisante Geschichte, zumal, und das hatten wir ja schon in einem anderen Podcast, du weißt ja, der Teufel kann fliegen, ne? Also der Urteufel, aller Teufel, der, der erste aller Teufel, Simon der Zauberer, der versuchte, alle möglichen Zauberstücke nachzumachen, die Jesus Christus konnte. Deswegen hat er Petrus bestechen wollen, um ihm zu sagen, wie gehen denn diese Zaubertricks? Petrus war ganz empört und sagte, das ist ein heiliger Mann, das ist Sohn Gottes, das sind keine Zaubertricks.
Und konnte dieser, Jesus fliegen, Entschuldigung? Konnte Jesus denn fliegen?
Nein, konnte er nicht, aber, Simon, aber Simon der Zauberer konnte fliegen. Und jetzt steht dieser Giovanni Cupertino vor Gericht. Und der Richter sagt, also das ist mir eine hochverdächtige Geschichte, weil also angeblich können sie fliegen, das Böse kann fliegen, der Teufel kann fliegen. Wir glauben, dass Hexen fliegen können, daher kommt diese Geschichte mit dem Ritt auf dem Besen. Also Hexen können fliegen, das ist gar nicht gut. Also glaube ich, muss ich sie leider zum Tode verurteilen. Puh. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Dann tritt der Herzog von Lüneburg-Brandenburg. Der hat die Gärten in Hannover, ich weiß nicht, ob du die Gärten in Hannover kennst.
Ja, die kenn ich tatsächlich.
Die kennst du, siehst du. Dann, der hat ein enger Freund des Philosophen Leibniz. Das ist ein hochgebildeter Fürst. Der kommt also vor Gericht und sagt, ich bin Protestant gewesen. Mein Land ist protestantisch. Wir gehören zu den ältesten Protestanten Deutschlands, also da oben im Norden. Aber ich werde katholisch, denn ich habe Giovanni Cupertino fliegen sehen. Dann sagt der Richter, also hören Sie mal zu, Herr Herzog, also Sie sind ein Würdenträger, Sie sind ein wichtiger Monarch, Sie sind ein Landesmonarch in Deutschland, Herzog von Lüneburg-Brandenburg, Sie meinen das doch nicht ernst. Und der sagt vor Gericht, doch, ich habe Giovanni Cupertino fliegen sehen, der geriet in Levitation, betete und hob dann ganz langsam bis in die Kuppel der Kirche ab.
Also,
und
wirklich.
Deswegen wird später Giovanni Cupertino als der fliegende Pfarrer heilig gesprochen. Okay, er ist unter anderem auch einer der Patrone der Luftfahrt. Also wenn du beim Fliegen mal Angst hast, musst du an Giovanni Cupertino einfach denken.
Genau, und denk, der konnte es auch, bis unter die Kuppel, nicht runtergefallen, alles super, der Herr ist
genau, mit uns. Und die Ordensfrauen, die an diesen Giovanni Cupertino glauben, die gründen in Cupertino, in Kalifornien, den Ort Cupertino. Und an diesem Ort schließlich siedeln sich die Tech-Hightech-Unternehmen dieser Welt an. Also wenn du dir ein Produkt von Google kaufst, steht da hinten drunter die Adresse Cupertino, Kalifornien, USA. Und wenn du dir ein Produkt von Apple kaufst, steht das da auch. Und wenn du jetzt einen tollen Typen auf einer Party kennenlernst und willst ihm eine super Geschichte erzählen, kannst du sagen, pass mal auf, zeig mir mal dein Apple-Phone. Hast du eigentlich die Adresse gesehen? Da steht drauf, das ist aus Cupertino, USA. Weißt du, warum der Ort so heißt?
Man, ist da eine besondere Energie an diesem Ort? Ich meine, wenn sich da so diese Multimillionäre tummeln jetzt oder was da irgendwie sich hinsetzt, wird einfach total erfolgreich. Und dann dieses Fliegen, hat man sich da mal die Erdstrahlen angeguckt?
Ja, da sind wir jetzt sozusagen schon beim Thema, weil heute wollen wir ja Joe Rogan angreifen, das weißt du ja. Jetzt gehen wir nämlich gleich, fliegen wir jetzt sozusagen weiter. Wir sind jetzt durch die Kirchen geflogen.
Mach mich fertig.
Jetzt fliegen wir ins All.
Okay, ins All, mal eben.
Gut. Ja, weil ich weiß, dass du hast ja einen geheimen Wunsch, den hast du mir mal verraten.
Ach,
ich wollte dir einen Vorschlag machen. Wenn du mal etwas Außergewöhnliches in deinem Leben machen willst, warum machst du nicht mal ein Sommerseminar? Das gibt es nämlich an der Vatikanischen Sternwarte.
Ach, die gibt es erstmal. Okay, ich war mal in Bergedorf an der Sternwarte, die gehört zur Uni Hamburg. Da war ich mal und habe einen Physiker interviewt. Okay.
Siehst du, und jetzt gibt es also auch eine Vatikanische Sternwarte, und das ist eine ganz besondere Sternwarte, weil diese Sternwarte interessiert sich unter anderem für Außerirdische.
Moment, erstmal diese Sternwarte. Also darf ich da als Frau überhaupt teilnehmen?
Ja, das darfst du, selbstverständlich sind viele Wissenschaftlerinnen. Die Vatikanische Sternwarte ist eine sehr alte Sternwarte, die entsteht zunächst einmal in Castel Gandolfo. Das ist der Sommersitz der Päpste. Da wird die erste Sternwarte überhaupt gebaut. Das war mehr oder weniger eine Reaktion darauf, dass die katholische Kirche ja mal einen Fehler gemacht hat. Also die haben ja nicht so richtig verstanden, was Galileo Galilei wollte. Das weißt du, da gab es ja einen berühmten Prozess in einer schönen Kirche, genau neben dem Pantheon. Du weißt auch, dass ihm nichts passiert ist, also ist nicht hingerichtet worden, nicht verbrannt, gar nichts. Also man hat ihm nur gesagt, er soll sich das doch nochmal anders überlegen.
Ja, und sich mal verziehen.
Auf jeden Fall der gute Galileo, als Reaktion sozusagen darauf haben die Päpste eine Sternwarte gebaut, weil sie gesagt haben, also die Erde ist natürlich eine Kugel und natürlich bewegt sie sich um die Sonne. Weißt du, warum der gute Galilei so einen Ärger bekommen hat? Also wir sind heute beim Thema Sterne.
Ja, ich merke schon, er war einfach gesagt hat, die Sonne ist im Mittelpunkt und nicht die Erde. Das fanden die ja nicht so witzig.
Nein!
Nein,
darum geht es gar nicht. Darum geht es nicht. Sondern? Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, im Alten Testament gibt es eine Stelle, da will der liebe Gott, dass die Israeliten ganz viele Gegner umbringen. Und damit sie die umbringen können, muss es also länger hell bleiben. Wenn es dunkel wird, können die alle abhauen.
Ach Gott, also erstmal ganz kurz, Gott wollte wieder irgendwelche Menschen töten, die er eigentlich auch selber alle erschaffen hat und alle lieb hat, aber trotzdem waren die einen lieber als die anderen und sollten
ja, weil die Israelis müssen ja gegen die
kämpfen. Irgendwann verstehe ich das.
Gut, okay. So, und damit das jetzt klappt, also die Israeli, die also alle bekämpfen können.
Die tollen, guten.
Genau, hält der liebe Gott die Sonne an.
Natürlich.
Stoppt sie. Sagt, Sonne bleibt, soll weiter scheinen, dann können die Israelis die Feinde alle umlegen. Aber wenn Gott die Sonne anhalten kann, dann muss sich ja die Sonne um die Erde drehen. Sonst geht's ja gar nicht.
Ja, ist richtig.
Und deswegen, weil es diesen Satz in der Bibel gibt, dass also Gott die Sonne anhalten konnte, kommt Galileo Galilei vor Gericht und die Richter sagen, pass mal auf, in der Bibel steht die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, Gott hat die Sonne angehalten. Aber wenn sich die Erde um die Sonne dreht, dann konnte die Sonne ja gar nicht anhalten. Also muss Galileo Galilei ein dummes Zeugs reden.
Gut, okay. Also immer schwierig, wenn man sich da an zu viel Text hält und nicht genau weiß, wo er herkommt. Aber gut, ja.
Jetzt haben wir das wunderbar geklärt. Also Päpste hatten eine Sternwarte in Castel Gandolfo, aber die kann man nicht mehr benutzen. Einfach aus dem schlichten Grund, es gibt zu viel Streulicht aus Rom, also es ist viel zu hell.
Ja, zu dicht
man
dran
kann durch das man kann durch das Teleskop nichts mehr sehen. Und deswegen ist das heute so eine Art Museum, aber es gibt auch ein Radioteleskop. Und damit kann man ins All hören. Also dann knistert es so. Ich habe mir das auch mal erklären lassen, man hört da so eine Art Knistern. Und an dem Knistern kann man so erkennen, also da ist ein Stern, da ist kein Stern. Und ich habe dann zu dem damaligen Chef, der ist schon lange tot, gesagt, sagen Sie mal, ist das denn noch zeitgemäß, dieses Radioteleskop? Sagt er, nein, natürlich nicht mehr. Also es gibt viel modernere Technik. Deswegen hat der Vatikan in Arizona eine neue Sternwarte eingerichtet. Die ist eine ganz moderne Sternwarte. Und wir benutzen dieses Radioteleskop eigentlich nur, um die Bibel ins All zu senden.
Ach so, man will gar nicht aus dem All was? Natürlich, hätte ich auch drauf kommen können. Also man möchte nicht aus dem All Informationen oder irgendwas, man weiß ja alles, sondern man muss die da draußen versorgen.
Richtig.
Der Bibel. Ach, natürlich.
Also hat er gesagt, wir senden also die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, und zwar zweimal. Einmal auf Latein und einmal auf Griechisch in den Weltraum. Und dann habe ich gesagt, wie kommen Sie auf die Idee, dass die Außerirdischen entweder Latein oder Griechisch können? Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, für uns wäre das ja total interessant zu wissen, ob Jesus denn auch erschienen ist. Und Jesus hat ja in einem lateinisch-griechischen Umfeld gelebt. Vielleicht können die dann auch Latein oder Griechisch, könnte ja sein.
Okay, jetzt nochmal ganz kurz praktisch. Also es gibt ja immer mal so Kapseln, die irgendwie mit so dem größten Wissen der aktuellen Welt, die dann irgendwo in den Weltraum geschossen werden, in der Hoffnung, dass irgendjemand die dann findet oder in Millionen von Jahren auslesen kann und irgendwas lernt über die Vergangenheit. So, das ist mir alles bewusst. Und wie kommt jetzt diese Bibel, also liest die da jemand vor? Wird da ein Chip geschickt? Oder ach so, es liest jemand in den Weltraum hinein.
Genau, es liest jemand in den Weltraum, also von der ist eine Art Podcast, nur wobei man nicht genau weiß, ob man in Hunderten von Millionen von Jahren irgendwelche Zuhörer hat, die dann, aber das ist wie gesagt der springende Punkt, auch durchaus Latein oder Griechisch können müssten.
Okay. Um Neues zu verstehen, oder Altes Testament?
Beides, Altes und Neues Testament. Mhm. Und vielleicht gibt's ja auch, haben die Außerirdischen schon so eine Art Software, sodass sie die Sprache dekodieren können. Verstehst du? Super. Vielleicht haben die schon so eine Software, dass sie das verstehen. Also wie gesagt, also das macht also dieses Institut hier in Rom. Aber in den USA, in Arizona, gibt's also ein ganz berühmtes Institut. Und dort arbeitet der jetzt mittlerweile einer der anderen berühmten Amerikaner im Vatikan. Mhm. Also neben Leo dem 14. gibt es noch einen ganz berühmten Amerikaner. Der heißt Guy Colson Manyo. Das ist der Chef der vatikanischen...
Klingt nicht so amerikanisch, ja.
Der ist der Chef der amerikanischen Sternwarte. Ja. Und das Interessante ist, er ist ein Jesuitenbruder. Das heißt, er ist kein geweihter Priester. Mhm. Kennst du den Unterschied?
Ja, so dieses ganze Wein und Segnen und so, so ein ganz bisschen, also ich weiß, dass sogar Schafe gesegnet werden, damit sie die richtige Wolle abgeben.
Ja, ja, also das ist jetzt ganz anders. Also du kannst natürlich, wenn du in einen Orden eintrittst, dort auch Priester werden. Ja. Aber du musst es nicht. Du kannst natürlich in einen Orden eintreten, bist kein geweihter Priester, dann kümmerst du dich um den Garten, dann kannst du zum Beispiel in der Küche arbeiten, dann kannst du beten, das ist alles kein Problem, aber bist kein Priester. Gut. Und das ist dieser Guy und der interessiert sich also für den Weltraum. Der hat auch ganz viele Bücher geschrieben, ist ganz bekannt geworden. Also der interessiert sich für das Licht und die Sterne. Und wie gesagt, er sagt auch immer, es kann ja durchaus sein, dass es also Leben im All gibt. Also wenn Gott das All geschaffen hat, dann hat er vielleicht auch viele Außerirdische geschaffen.
Ist er selber vielleicht ein Außerirdischer, was sagst du?
Das ist eine gute Frage. Kann man der liebe Gott ist aber jenseits unserer Vorstellungskraft. Also, dass der irgendwo im All herumschwirrt, das glaubt also die Sternwarte nicht. Dass man den im All entdecken könnte, kann man nicht. Und diese üble Verballhornung damals des russischen Kosmonauten, der in den Weltraum geschossen wurde, Juri Gagarin, der meldete dann ja zur Erde, hier oben ist kein Gott. Das ist natürlich dummes Zeugs, ist ja klar. Aber wie gesagt, in diesem Guy Colson Manyo interessieren durchaus die Außerirdischen. Und es gibt also eine ganz berühmte Stelle in der Bibel, Genesis, 6. Kapitel, 4. Absatz. Da geht es um Außerirdische. Das sind Menschen aus dem Weltraum. Das sind eine Mischwesen zwischen Engeln. Die sind riesengroß. Also ich lese dir.
Ja, lies mal vor. Lies mir jetzt mal aus der Bibel vor. Genau. Das finde ich schön. Ich lehne mich zurück.
Kapitel 6 in der Genesis, Absatz 4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Klingt so ein bisschen verquer. Ich übersetze es jetzt mal. In der Bibel ist die Rede von Wesen, die nicht von der Erde sind. Mhm. Stammen also aus dem, definitiv nicht von diesem Planeten.
Mhm. Okay.
Die sind sehr, sehr groß.
Und es geht nicht um Dinosaurier zufällig?
Nein, das sind keine Dinosaurier, das sind sehr große Menschen, die deine, ich weiß nicht, ob deine Kinder die vielleicht kennen, weil die kommen in ganz vielen Videospielen vor, die heißen Nephilim.
Habe ich nie gehört. Ich werde meine Kinder fragen.
Die Nephilim sind also sind Wesen aus einer anderen Welt. Die kommen auf die Erde, sind sehr, sehr groß und haben keine Füße, sondern haben so etwas wie Krähen an den Füßen.
Krähen, du meinst?
Ja, also, das sieht so wie Vögel.
Ach so, die haben Vögel, nicht etwa Vögelbeine, sondern Vögel an den Füßen.
Nein, sie haben keine Füße wie Menschen, also ja. Mit 15. Sondern das sieht so ein bisschen aus wie bei einem Vogel, also eine Kralle.
Ja, das meinte ich, genau. Es klang so, als hätten sie ganze Vögel an den Füßen. Nein, also sie hatten Krallen, Vogelkrallen an den Füßen, ja.
Genau. Ja. Und das Interessante daran ist, die heiraten also Frauen.
Die armen Frauen, tut mir leid.
Also die heiraten die und bekommen mit ihnen Kinder. Und diese Mischwesen aus dem Weltraum, die sind in der Bibel, ist es nicht so ganz klar, ob die jetzt gut sind oder ob die böse sind, aber sie bevölkern so als eine der ersten die Erde. Und es hat ganz viele Expeditionen gegeben im 18. und 19. Jahrhundert auf der Suche nach Gräbern von Nephilim.
Und hat man was gefunden?
Also man hat also geglaubt, es hat also Missionare gegeben, die gedacht haben, diese ersten Außerirdischen, die sind dann ja irgendwann nochmal gestorben und die müssen dann ja von den Menschen, die gedacht haben, was sind denn das für tolle Wesen, die müssen die einfach begraben haben. Also gibt es eventuell irgendwo das Grab eines außerirdischen Nephilim. Und danach suchen in der Tat immer noch einige Archäologen, weil die glauben, dass diese Geschichte aus dem Buch Genesis
so eins so zu verstehen ist. Vielleicht sind das ja auch Metaphern einfach, mit denen man dort gesprochen hat. Also das muss ja nicht.
Ist durchaus möglich, aber es ist seltsam, dass die Bibel so ausführlich über diese Wesen aus einer anderen Welt spricht. Also das, wie gesagt, interessiert unseren Freund in Arizona, weil er erzählt, also wir müssen das einfach auch mal ernst nehmen, dass die Bibel über Menschen, also über Wesen spricht, die nicht vom Planeten Erde sind.
Und ja, aber das ist eigentlich so mit Engel. Also Engel finde ich ja auch sehr interessant. Ich habe auch mal eine Frau interviewt, die ich wirklich sehr mag und der ich auch irgendwo alles glaube, auch wenn sie mir sagt, dass sie mit Engeln kommuniziert. Und irgendwie nehme ich sie trotzdem ab, auch wenn ich dann gleichzeitig denke, wie geht das denn bitte? Aber sie kriegt da einfach irgendwo was aus einer anderen Welt, aus einer anderen Sphäre und beantwortet so Fragen, die Menschen ihr stellen und kann denen dadurch unheimlich gut helfen. Und das respektiere ich natürlich.
Also das Problem mit den Engeln ist natürlich, dass leider die Christen die Engel nicht erfunden haben. Die Engel sind viel älter.
Ach so, und deswegen mögen Christen die da nicht, weil sie die nicht
doch, selber Christen erfunden. Finden Engel ganz toll. Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Christen finden Engel super. Aber wie gesagt, schon bei den Etruskern, also lange vor dem Christentum, gibt es, also Jahrhunderte vorher, gibt es Engel, also geflügelte Wesen.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ich meine, Gott war ja auch vor Jesus da. Also
richtig, also diese Engel sind also auch eine etruskische Erfindung. Und es gibt also böse Engel und gute Engel. Das ist wie bei den Christen. Und was ich immer ganz toll finde, ist die Server, also die Großcomputer im Vatikan, die Attacken abwehren sollen. Also es gibt böse Leute, die greifen mit Computerviren, also bösen Sachen, die Server des Vatikans an, die ja Gutes verbreiten. Und diese Server werden von drei großen Computern geschützt. Die tragen die Namen der drei Erzengel.
Ach, siehst du.
Gabriel, Michael und Raphael, also diese drei Großserver, die verteidigen sozusagen das elektronische Zentrum des Vatikans. Die sind auch geweiht worden. Also
gut, daran habe ich keinen Zweifel, ja.
So, dass also das Gute sozusagen gegen das Böse kämpft. Also wenn
ich nenne
das
meinen Computer auch Raphael. Ist bestimmt gut.
Ja, genau. Der würde dich dann schützen gegen Böses.
Gegen Viren. Brauche ich keinen Virenscanner? Ich nenne ihn einfach Raphael.
Ja, ich glaube, du müsstest ihn aber segnen lassen. Ich weiß nicht, ob du einen Priester findest, der das für dich machen kann.
Ja, mal gucken. Wir haben ja jetzt, über dich habe ich ja jetzt gute Connections.
Ja, ich glaube, das wäre das wäre, glaube ich, kein großes Problem. Aber wie gesagt, also diese Station in Arizona mit diesem unheimlich interessanten Jesuitenpater, der hat auch also ganz populäre Bücher geschrieben und hat also auch über das Weltraum geforscht. Und der ist also ganz offen auch, wird er eingeladen zu Seminaren, in denen es um Außerirdische geht.
Okay, also zusammengefasst. Die Katholiken glauben schon, dass es da draußen Außerirdische gibt. Zum einen, weil das in der Bibel steht, aber auch generell und weil Gott alles erschaffen hat. Und ich meine, das Universum ist ja unendlich. und vergrößert sich dabei auch noch. Und alles, was darum schwebt, möglicherweise ist auch von Gott erschaffen. Also das ist die Idee. Mhm.
Und die Idee ist also, wenn es uns gibt, dann ist es ja sozusagen schon ein Beweis dafür, dass es auch anderswo Geschöpfe Gottes gibt. Aber interessant wäre natürlich, also haben die auch eine Erfahrung mit Jesus? Ist der auch gekreuzigt worden oder nicht?
Es gibt ja auch noch andere Religionen, da kann man ja auch überlegen, wenn es schon auf der Erde verschiedene Religionen gibt, könnte ja sein, dass da draußen vielleicht nochmal was ganz anderes noch sich befindet.
Könnte auch sein, genau. Mhm. Und deswegen ist das also hochinteressant. So horcht also der Vatikan von Arizona den Weltraum ab. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch für dich vielleicht auch mal so eine Erfahrung.
Vielleicht, du weißt, ich bin ja auch immer bereit, was Neues dazu zu lernen. Also jetzt kamen wir vom fliegenden Priester auf die Außerirdischen, aber wir haben immer noch nicht, also mit so Heiligen haben wir immer zu tun, wir haben immer noch nicht diesen einen Heiligen, ich glaube Carlo Acutis heißt der, inzwischen kann ich mir sogar den Namen merken, du hast immer noch nicht komplett aufgelöst, was mit dem los war. Ich glaube, das zieht sich jetzt schon durch zwei Folgen und ich bin immer noch
so unwissend. meine Liebe, weil das Problem ist, es gibt nämlich Neuigkeiten im Fall Acutis. Ja, also der Papst hat die Liste der Damen und Herren, die er heilig sprechen will, sich vorlegen lassen. Mhm. Und die Liste ist veröffentlicht worden und auch die Themen und die Tage, an denen die Heiligsprechungen stattfinden sollen. Und Carlo Acutis ist nicht dabei.
Nicht dabei?
Nein.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht, hattest du es mir schon erzählt, ich glaube nicht, warum er heilig gesprochen werden sollte. Ich weiß nur, war dieser junge Typ, der da
genau, ein 15-Jähriger interessiert sich für die eucharistischen Wunder. Das sind die mit dem Blut aus der Hostie, mit dem Herzmuskel eines Toten, die in der Hostienschale gefunden wird. Darüber schreibt er, ist ganz affin im Internet und stirbt dann sehr schnell und sehr tragisch nach einem Sommerurlaub. Lässt sich in Assisi bestatten. Er möchte, dass er dort begraben wird und wird dort von zehntausenden Menschen verehrt als der Internetheilige. Als der, und das spricht sich dann herum. Und weil es auch Wunder gibt, die mit Carlo Acutis zu tun haben, also das sind junge Menschen, die geheilt worden sein sollen, nachdem sie zu Carlo Acutis gebetet haben.
Okay.
Deswegen gibt es also diese Heiligtum in Assisi, da liegt diese Leichnam aus, wir haben schon drüber gesprochen, der hat eine Maske auf und an den Händen und an den Füßen, also so
gruselig.
Genau, er liegt in diesem Schneewittchensarg und das Komische ist, es gibt keinen Termin jetzt. Also deswegen.
Also der taucht auf der Liste nicht auf. Wie lang ist denn die Liste und wer steht denn da so drauf?
Und da stehen jetzt einige, sind also Ordensfrauen und Ordensmänner, die heilig gesprochen werden sollen. Okay. Das ist eigentlich alles ganz okay. Aber wie gesagt, das Seltsame daran ist, um eine Heiligsprechung durchzusetzen, muss ein Dekret unterzeichnet werden. Also ein Dokument. Und das hatte Papst Franziskus bereits unterzeichnet.
Ach so, das kann man doch nicht einfach in den Schredder tun.
Das ist richtig. Der Termin stand ja auch schon fest. Ja. Die Heiligsprechung sollte stattfinden am Sonntag nach Ostern. Dann ist der Papst ja gestorben. Genau. Dann haben die Kardinäle sich versammelt und gesagt, okay, wir können überhaupt niemanden heilig sprechen, wenn der neue Papst dem nicht zustimmt. Jetzt ist der neue Papst da. Und jetzt gibt es seltsamerweise eine Verzögerung, obwohl dieses Dekret zur Heiligsprechung von Carlo Acutis schon vorliegt. Deswegen wissen wir alle nicht genau, was da jetzt passiert. Also das ist auf jeden Fall eine hochspannende Geschichte, weil sich alle fragen, hat der Papst jetzt was dagegen? Hat es einen Einspruch gegeben? Gibt es neue Erkenntnisse?
Musst du wohl mal recherchieren.
Ja, genau. Seine Mutter hat damals ja in allem Nachdruck dafür gesorgt, dass es zu dieser Selig- und Sprechung, der ist ja schon selig gesprochen, dass jetzt auch diese Heiligsprechung vorbereitet wird. Deswegen weiß ich nicht genau, ob es jetzt da ein Problem gibt. Aber hat man festgestellt, dass die Wunder gar keine Wunder sind? Also ich kann dazu nur sagen, über dieser Fall wird uns ganz sicher noch eine ganze Weile begleiten.
Ich bin gespannt, weil also mir tut dieser junge Mann auch total leid, dass der so früh gestorben ist. Und da bin ich doch sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Aber sag mal, die anderen, die auf der Liste stehen, die haben dann also auch alle irgendein Wunder vollbracht, von dem man sagt, ja, ist auf jeden Fall so, genau diese Person hat aus dem Himmel heraus ein Wunder bewirkt und deswegen wird sie jetzt heilig gesprochen. Fasse ich das richtig zusammen? Ich lerne ganz, ja immer
ganz genau,
dazu.
Ganz genau. Ja, wie gesagt, du musst ja ein Wunder wirken, weil sonst kannst du ja nicht heilig
Aber wie ordnet man das Wunder denn immer demjenigen da oben zu? Das finde ich
ist doch ganz einfach.
Wieso ist denn das einfach?
Also ich kann dir mal davon erzählen, ich war selbst mal bei einer Wunderrecherche
Das Wort schon ist gut.
Also ich habe mehrere Wunderrecherchen in meinem Leben hinter mich gebracht. Mhm. Also eine Wunderrecherche war in Padua. Mhm. Da ging es darum, dass das Ereignis, das eine junge Frau betraf, dass es als ein Wunder eingestuft werden sollte. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage, wie weiß man, was ein Wunder ist? Also der Arzt in diesem Krankenhaus in Padua hatte eine Expertise geschrieben und hat gesagt, also wir hatten hier einen leider sehr tragischen Vorfall von einer hochschwangeren Dame, die durch starke medizinische Komplikationen nach unserer Ansicht nach ganz sicher ihr Kind verloren hätte, weil also ganz viel schiefgegangen ist. Und wir haben ihr zu einer Abtreibung geraten, weil wir sicher waren, dass der Fötus in ihrem Leib tot ist. Mhm. Wir haben gesagt, das kann zu einer Sepsis führen. Das ist lebensgefährlich für sie. Wir müssen das machen.
Ja.
Und sie hat nachts geträumt von Johannes Paul II. Und in diesem Traum ist sie auf dem Weltjugendtag und trifft Johannes Paul II. Und der sagt, alles wird gut. Und deswegen widersetzt sie sich diesem Eingriff. Und die Ärzte sagen, also das ist für sie jetzt wirklich so lebensgefährlich, dass wir ihnen klar machen müssen, wir können gegen ihren Willen nichts tun, aber wir müssen ihre Familie informieren, wir müssen ihren Mann informieren, wir müssen ihre Verwandten informieren. Sie spielen jetzt eindeutig mit ihrem Leben. Und dann kam dieses Kind gesund auf die Welt.
Ach, wie schön, ja. Also das, sowas glaube ich übrigens tatsächlich, dass man im Traum auch so Dinge wahrnehmen, empfangen kann, die man mit dem rationalen Verstand nicht immer so sondern dass das Unterbewusste oder der Körper manchmal mehr weiß als man selbst oder dass man auch irgendwie so Informationen hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass man
du hast doch wahrscheinlich in Australien gelebt häufig, oder?
Meinst
oder warst
du?
Früher?
Weil, in früheren Leben?
Ja, genau. Die Aborigines glauben genau das. Ja. Das ist eine ganz eigenartige Religion in Australien. Mhm. Die Aborigines sind überzeugt davon, dass sie in ihren Träumen, also sie sagen genau das, was du gerade gesagt hast.
Ach, witzig.
Sie sagen, in ihren Träumen erfahren wir Dinge über uns, die sozusagen uns viel mehr über uns das erzählen als die Wirklichkeit. Ja. Unsere Träume sind wirklich sind unsere eigentliche Wirklichkeit.
Ja, aber ich kenne das auch, dass man in Träumen auf einmal besondere Ideen hat oder auch Lösungen für Probleme oder so im Halbschlaf. Man wacht dann auf und dann weiß man auf einmal, so hätte das sein können oder so. Das kenne ich durchaus. Aber du glaubst ja nicht ernsthaft, dass es vorherige Leben gab, weil das entspricht ja nicht der christlichen Idee.
Es gibt durchaus so etwas wie eine Seelenverwandtschaft. Also das
glaube ich auch übrigens. Ja.
Das ist bei den Katholiken durchaus okay. Also, dass man sagt, ich bin mit jemandem, der jetzt schon im Himmel ist, ganz besonders verbunden. Mhm. Und offensichtlich bist du mit einer Dame oder einem Herrn verbunden, der länger in Australien gelebt hat.
Ja, wer weiß das schon so genau?
Das würde erklären, wie du jetzt auf diese Geschichte kommst, dass die Träume uns so viel über uns selbst verraten.
Weil alle Australier da draußen, die sich mit mir verwandt fühlen, bitte melden.
Das ist ein ganz wichtiger Teil der Religion der Aborigines. Mhm. Egal, wir hatten gerade darüber gesprochen. Ja. Also Traum.
Mhm. Und dadurch wird dann eben in diesem Fall Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen, weil er dieser Dame gesagt hat, alles wird gut.
Genau, die sagt dann also vor einem Richter, es hat also durch das Verfahren gegeben, die sagt vor einem Richter aus, also das ist ein medizinischer. Der Arzt, der sie behandelt hat in Padua, hat gesagt, aus meiner Sicht ist es kein medizinisches Wunder, aber es ist medizinisch nicht erklärbar.
Mhm. Es gibt ja auch so spontane Heilungen von ganz schlimmem Krebs, wo Menschen eigentlich überhaupt gar nicht mehr hätten weiterleben können und dann zack, irgendwie auf einmal ist dann alles weg und kein Arzt versteht es. Also es gibt ja erstaunliche Dinge. Ja.
Genau, und das hat dieser Arzt damals in Padua auch gesagt, hat gesagt, also ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, es handelt sich um Wunder, aber ich kann als Wissenschaftler sagen, medizinisch kann es nicht passieren. Das hätte medizinisch nicht eintreten können. Unmöglich. Mhm. Dann ist dieser Fall von drei anderen Medizinern noch untersucht worden. Die haben sich das also angeguckt und haben gesagt, ja, unser Kollege hat recht, das kann medizinisch nicht passieren. Da muss etwas passiert sein, was wir nicht erklären können. Und damit ist das Kriterium für Wunder erfüllt, nämlich es kann auf dieser Erde nicht passieren.
Okay, aber derjenige sozusagen, der das Wunder in irgendeiner Form erfährt, muss dann sagen, übrigens, der da oben war es.
Genau.
Sonst funktioniert es nicht. Aber wenn jetzt irgendwo einfach nur Tränen aus irgendeiner Madonna kommen oder Blut vielmehr, dann kann ja die Madonna nicht sagen, der da oben war es.
Richtig, das gilt dann ja auch nicht. Also bei den Heilwundern ist es halt so, dass die Kommission, genau, die befragt dann die Geheilten und sagt also, bevor sie geheilt wurden, haben sie an jemanden gedacht, ja, haben sie zu jemandem gebetet. Und da das ja also häufig in medizinischen Notfällen ist, beten die Menschen ja auch. Du weißt ja, Not lehrt beten.
Das und, unterschreibe ich, ja.
Und dann, dann sagen die, ja, also ich habe zu dem und dem gebetet. Und dann sagt die katholische Kirche, das könnte sich um ein Wunder handeln. Und in dem Fall, wie gesagt, habe ich also Wochen in Padua damals verbracht, weil wir immer wieder mit dieser Frau gesprochen haben, mit den Ärzten gesprochen haben, weil es auch ein gewisses Interesse vom Vatikan gab, die dann gesagt haben, also was ist denn da, glaubt ihr, das war ein Wunder? Das sollte auch zur Heiligsprechung von Johannes Paul II. Herangezogen werden. Und wir haben das dann wirklich sehr gründlich damals recherchiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kam auch nur zu dem Punkt, an dem du wahrscheinlich auch gekommen wärst, zu sagen, also ich kann es nicht erklären, aber wenn man daran glauben mag, hat vielleicht der liebe Gott an dieser Frau ein Wunder gewirkt.
Und kriegst du dann so eine Art Urvertrauen, weil du jetzt so viel schon von so Wundern und so unglaublichen Dingen erfahren hast, dass du denkst, ach, eigentlich kann mir nichts Schlimmes passieren, weil im Notfall wird ja noch vielleicht für mich jemand hier so ein kleines Wunder zaubern?
Also mir passiert das häufig, aber das eben, lach bitte nicht. Nein. Also es passiert mir häufig, dass wenn ich im Flugzeug sitze, also gerade eben, ich hatte eine längere Reise, also wenn ich im Flugzeug sitze und lande und steige aus und nehme dann mein Köfferchen, dann kommen öfter mal Leute zu mir und sagen, ach, ich wollte nur sagen, wie froh ich bin, dass sie auch mit dem Flugzeug gesessen haben. Dann sage ich immer,
schön.
Warum? Warum? Wir kennen uns doch gar nicht, wir haben überhaupt nicht miteinander gesprochen. Ich habe ihnen noch nicht mal geholfen, den Koffer in das Abteil da hochzuheben. Dann sagen sie mal, nein. Als ich gesehen habe, dass sie mit im Flugzeug sitzen, habe ich gedacht, das stürzt jetzt ganz bestimmt nicht ab. Also wenn jetzt der Mann Gottes aus dem Vatikan hier sitzt, dann kann da nichts passieren. Und mich hat das so beruhigt, als ich sie gesehen habe. Das passiert mir immer wieder mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich verdient habe.
Ach, bestimmt. Doch, für mich ja. Sehr gut.
Aber bevor wir jetzt, ich muss jetzt leider, was heißt hier leider, ich muss unbedingt dringend nochmal in, du weißt ja, ich bin ja kein Priester, ich bin ja nur ein Journalist, aber die sagen trotzdem, also wenn Sie dabei sind und Sie haben Ihr ganzes Leben mit Priestern und Vatikan und so zu tun.
Ja, du hast bestimmt irgendeine Art von Heiligenschein, der kommt da, oder so ein Schutzengel oder was weiß ich, ein außerirdischer.
Ja, also ein Schutzengel, glaube ich, definitiv. Also ich glaube, das mit den Nephilim, das hat mich auch immer fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich Außerirdische in der Bibel, gibt diese großen Menschen. Ja. Wie kommt das da rein? Hat jetzt jemand ausgedacht? Ist das erfunden?
Ja, ist gut. Ich denke ja immer, da haben über die Jahrtausende da Menschen irgendwas aufgeschrieben und vielleicht hatten die auch mal wilde Träume und schreiben was auf und dann wird das so eins zu eins, Wort für Wort, für bare Münze genommen und alle Menschen richten ihr Leben danach aus.
Ja, aber stell dir doch mal vor.
Aber so Männer mit so Vogelfüßen, weiß ich jetzt nicht. Hat mich, spricht mich persönlich nicht so an.
Du hättest also so, die finden das Grab von einem 7 Meter großen Außerirdischen. Das wäre doch toll, oder?
Mit Vogelfüßen. Das finde ich auch gut. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn es die gegeben hätte, hätte man die vielleicht schon mal gefunden, meinst du nicht?
Na, es gibt ja noch viele Sachen, die man nicht entdeckt hat. Also im Urwald irgendwo. Also wie gesagt, vielleicht haben wir ja doch irgendwann.
Träume ich heute Nacht, wo die sind.
Ja, genau. Das wäre ja toll. Oder ja, du machst doch noch mal eine Sendung, in der es um den sensationellen Fund des 7 Meter großen Nephilim geht. Also wäre ja toll.
Aber ich muss jetzt
auch noch sagen, ich muss jetzt noch mal an dein Expertenwissen heran, weil ich war Gast in einem anderen Podcast. Also die wollten sozusagen unseren Podcast mit in ihren Podcast nehmen. Und dieser Podcast heißt Annelies Royale Welt.
Aber Royal hat doch mit Vatikan nicht so viel zu tun.
Ja, also weißt du, das versuchte ich der jungen Dame auch die ganze Zeit zu erklären. Natürlich reden wir beide, du und ich, die ganze Zeit über einen Monarchen.
Ach so, ja, so gesehen
also
hast du recht.
Also wir sind, wenn überhaupt irgendjemand royale Welt ist, dann natürlich wir, weil
das
bei uns geht es ununterbrochen um den letzten absolutistischen Wahlmonarchen, den es auf der Welt gibt. Es ist keine Erbmonarchie, also nicht so von Vater auf Sohn. Es ist eine Wahlmonarchie, das heißt, die Kardinäle wählen einen Monarchen, der ist theoretisch im Übrigen auch der Besitzer des Vatikans. Der Papst könnte, wenn er wollte, den Vatikan verkaufen.
ist der absolute Idee, ein bisschen klamm, verkaufe ich den ganzen Laden.
Er ist der Herrscher, er ist der Besitzer des Vatikans, er ist der oberste Lehrer. Mhm. Also das, was er sagt über die Lehre der katholischen, das gilt. Mhm. Also das ist definitiv ein Monarch. Und es gibt auch einen Hof, es gibt Regeln. Ja, also das fand die Dame, die fand das hochinteressant. Die sagte, warum kommen einige Frauen mit schwarzem Schleier, warum kommen andere mit weißem Schleier?
Ja, wir hatten das ja schon mal mit den Klamotten besprochen. Ja. Mhm.
Gibt es einen Hofknicks? Wie tief ist der Hofknicks?
Das wusstest du natürlich wieder alles.
Ja, natürlich. Also der Knicks ist abgeschafft, weil leider sind ja ganz viele Rituale bei Hofe abgeschafft worden am päpstlichen Hof. Also zum Beispiel, ich hatte ja schon erzählt, der Pantoffelkuss war ja eine ganz wichtige Ehrbezeichnung der Päpste. Ja. Die haben also ihren Pantoffel hingehalten. Was man, wenn du mich besuchen kommst, zeige ich dir das in den vatikanischen Nekropolen, sieht man, dass die steinernen Papstgräber immer einen abgeküssten Pantoffel haben. Das weil, genau.
Aber es gibt auch so Frauenskulpturen irgendwo, die dann an bestimmten Körperteilen immer besonders abgegrabbelt sind, weil die so besonders so schön erotisch aussehen und alle da sie immer anfassen. Also das gibt es nicht nur bei Pantoffeln.
Ja gut, also genau. Also das
aber wieso brauchst du jetzt meinen Rat, wenn du in einem royalen Podcast, also ich habe ja weder vom Vatikan noch von Königshäusern wahnsinnig viel Ahnung.
Ja, also der springende Punkt ist, dass ging auch unter einem sehr interessante Entwicklung. Du kannst ja am päpstlichen Hofe sozusagen auch ein Adeliger werden. Also dann bist du eine Dama, so heißt es auf Italienisch, oder ein Edelmann am päpstlichen Hofe. Mhm. Damit verbunden ist aber Keuschheit.
Ja, natürlich.
Das heißt, das heißt, ich würde mal sagen, die coolste Party oder sagen wir es so, die ausgefallenste Party. Es gibt ja wahrscheinlich auch in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, bizarre Angewohnheiten.
Also bizarre Partys gibt es auf jeden Fall und bizarre Etablissements, in denen ich zu Recherchen schon unterwegs war, gibt es, ja.
Also es gibt da bizarre, bizarre Dinge und ich würde mal sagen, von all den Sachen, das ist ja heute toleriert, also weißt du ja, man kann also sich sexuell wie auch immer ausleben, das ist ja heute...
Man kann sich auspeitschen lassen, anketten lassen und alles ist erlaubt, ja, wenn man das selbst will. Genau, Konsens ist alles.
Das ist ja also, das ist ja jetzt also wirklich nichts Besonderes. Mhm. Also diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es gibt so eine Organisation in Deutschland, da laufen die Leute nackt mit neben LKWs her und laute Musik dröhnt.
Und du meinst jetzt den CSD oder was?
Ja, das was ist der nackt. CSD?
Christopher Street Day, wo dann
einfach diese Parades, wo
also Love Parade, ja, gibt's die noch? Das ist doch irgendwann,
weil so, das gibt's nicht mehr, das ist ein
Unglück
das
passiert und dann ist es ziemlich eingestampft.
Ah, Gott sei Dank. Also es gibt aber doch so Veranstaltungen, wo Menschen durchaus freizügig unterwegs sind.
Ja, das ist ja alles, ja, das ist ja normal.
Siehst du, und das ist ja alles mittlerweile so furchtbar normal. Deswegen würde ich ja sagen, wirklich besonders ist ja jetzt, wenn du eingeladen wirst zu einem Keuschheitsgelübde.
Mhm.
Also dann findet eine Feier statt. Mhm. Dann bekommst du eine sehr schöne Einladungskarte, die ist also auch so mit Gold umrahmt. Und da wird also der Termin genannt.
Mhm.
Eine Dame oder ein Herr, die das beschlossen haben, die laden dann also ein, dann kommst du in einen Gottesdienst.
Mhm.
In dem Gottesdienst schwört die Betreffende dann Keuschheit bis zum Ende ihrer Tage. Dann bekommt sie einen Schleier geschenkt oder eine Bibel.
Kann man sich aussuchen dann oder was?
Oder beides? Nein, du bekommst beides, also, einen Schleier und eine Bibel.
Oder verstanden, okay.
Und dann geht man zu einem Empfang und gratuliert natürlich auch.
Zu dieser super Entscheidung, ja.
Genau, ja. Und ich habe mich dann immer gefragt, was bringst du da als Geschenk mit?
Oh Gott, das fragst du jetzt mich?
Genau.
Also ich würde keinen Erotik-Adventskalender, würde ich jetzt nicht empfehlen, mit so kleinen Toys oder so, wäre ungünstig.
Gibt es das?
Ach, sowas gibt es auch, ja, so habe ich mal geschickt bekommen, weil ich ja durch meine Kolumne alles Mögliche geschickt bekomme. Also da kannst du dann jeden Tag irgendwas Merkwürdiges, so kleine plüschige Handschellen oder irgendwelche Netzstrümpfe oder irgendwas ist da drin, kleine... wie sage ich es jetzt vornehm, Vibratoren, sowas ist da alles drin und so, ja, ganz, aber das was, also sowas bringe ich schon mal nicht mit, das ist klar. Du musst also zu so einer Party und bringst was mit?
Ja, also ich war da auch schon mal und ich war immer im Zweifel, was man als Geschenk... Ja,
und ist es eine Dame oder ein Herr?
Eine Dame.
Oh, das ansonsten hätte ich gesagt, man sollte ja immer das verschenken, was man auch gerne hätte. Und wenn du dich dann in die Situation versetzt, könntest du überlegen, was würde dich dann sehr freuen? Also entweder... vielleicht vielleicht mit eine kleine Ablenkungsreise mit uns zusammen durch Rom vielleicht. Eine
Ach, das ist eine wunderbare Idee. Also wir könnten dann, ja, das ist doch eine gute Idee. Wir könnten dann mal so
Konto. Ja.
Ja, die Plätze sind, nee, sind noch nicht alle weg, so. Aber wir könnten dann mit der Dame mal über Kreuzscheid reden.
Ja, vielleicht. Oder einfach durch die Sixtinische Kapelle nochmal so als kleine Abschreckung oder einfach, dass man abgelenkt ist. Man braucht entweder Ablenkung. Gut, es muss ja auch überhaupt gar nicht jeder Sex haben und es will ja auch nicht jeder Sex haben. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also, das ist ja vielleicht auch für diese Frau eine Befreiung, wenn sie das unterschreibt.
Dann ja,
sie
genau. Einfach
vielleicht ein für alle
Mal. Nein, halt, sie unterschreibt. Ja, genau, aber sie unterschreibt das nicht, sondern die gelobt das.
Also, sie gelobt das.
Ja, das ist ein großer Unterschied. Aber jetzt kommen wir auch gleich dazu, weil ich habe einen Vorschlag.
Oha.
Ich würde vorschlagen, was man in einem solchen Fall tun kann, um sicher zu gehen, ob man ein solches Gelübde ablegen will oder nicht. Weil es gibt in Rom einen Ort, der hat sozusagen mit dem, was du tust, sehr, sehr viel zu tun. Und der ist so hocherotisch, dass ich also schon rot werde, wenn ich nur daran denke.
Der steht dass jetzt nicht auf unserer, weißt du, überall willst du mich hinführen und das erzählst du mir erst jetzt?
Richtig, das ist also ein Ort in Rom, da werde ich nur rot, wenn ich schon nur dran denke. Und es gibt also, der liegt Gott sei Dank ein bisschen versteckt. Also da kommen nur ganz wenige Touristen hin. Also selbst wenn wir da beide dann hingehen werden, ich glaube, ich traue mich nicht da rein, alleine rein. Ich glaube, du musst da alleine reingehen, weil für mich ist das doch zu starker Tobak.
Aber ist das ein Swingerclub oder was?
Nein, das ist eine Kapelle, eine Kirche.
Was? Und was ist daran jetzt so?
Das werde ich dir natürlich in der nächsten Folge erzählen.
Du machst mich fertig. Nein.
Meine Liebe, Kirche, du kannst so dich darauf freuen. Ist. Die ist so erotisch. Ich kriege rote Ohren nur beim Gedanken daran.
Ich bin froh, dass du Kopfhörer aufhast. Dann sehe ich das nicht.
Genau.
Nein.
Meine Liebe, dann freue ich mich schon.
Ja, ich freue mich, wir haben jetzt, aber ich hatte auch noch Hörerfragen, aber wir sind schon wieder so bei der Zeit.
Nein, meine Liebe, die machen wir doch ganz schnell.
Ja, komm, die machen wir schnell. Oha, ich muss sie eben schnell aufmachen. Also, Lisa aus Scharbeutz will wissen, mit welcher Fluggesellschaft fliegt Papst Leo und welche Reisepläne hat er?
Die Päpste fliegen traditionell fast ausschließlich mit der damaligen staatlichen Fluggesellschaft. Die hieß Alitalia. Wie du weißt, gibt es die nicht mehr. Die heißt jetzt ITA Airways. Deswegen chartern die in der Regel ein Flugzeug von der staatlichen italienischen Gesellschaft. Die ist mittlerweile Tochter der Lufthansa. Mhm. ITA Airways ist ja keine eigenständige und gehört auch nicht mehr dem italienischen Staat. Also das Wahrscheinlichste ist, dass er für seine erste Auslandsreise ein Flugzeug von ITA chartert.
Okay.
Es gibt aber die Regel, dass der Papst, der ein Land besucht, mit dem gecharterten Flugzeug hinfliegt.
Mhm.
Und die meisten Länder schenken dem Papst einen Rückflug. Das heißt, mit einer staatlichen Gesellschaft des Landes, in das er geflogen ist, wird er dann in der Regel zurückgeflogen.
Okay.
Das hat es nur ganz selten nicht gegeben. Ich glaube, die Kubaner, die haben sich geweigert. Da musste der Papst auch mit der Alitalia zurückfliegen.
Okay, und dann ist noch eine Anja, die sich auch für unsere Reise angemeldet hat, aber nicht genau wusste, ob sie jetzt angenommen ist. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wie bekommt man eine Audienz beim Papst? Kann da jeder anfragen oder wird das ausgelost? Und sie wollte noch wissen, werden die Leute, die Leo schon lange kennen, ihn weiterhin Bob nennen oder Leo? Oder müssen sie ihn jetzt mit Heiliger Vater ansprechen? Vielleicht fangen wir hinten an.
Also der Papst war neulich jetzt Dienstag wieder in seinem Orden bei den Augustinern.
Mhm.
Da hat es eine Geburtstagsfeier gegeben mit seinem Freund Padre Alejandro. Das ist der Ordensobere und die haben ihn alle Bob genannt.
Okay. Mhm.
Das ist ganz klar. Mhm. Das ist nach wie vor, hat sich da nichts geändert.
Und die Audienz?
Die Audienzen, Privataudienzen kann man nur bekommen, wenn man ein Staatsoberhaupt ist.
Mhm.
Oder, aber das liegt im Ermessen des Papstes, Ministerpräsidenten können das versuchen. Die werden nicht immer empfangen, aber das kann man versuchen.
Anja, glaube ich nicht.
Dann gibt es doch eine Chance, wenn du sehr berühmt bist.
Mhm.
Also Weltmeister, wenn du Herr Sinner bist. Genau, dann hast du auch noch eine Chance. Aber als Privatmensch eine Privataudienz zu bekommen, ist sehr selten. Aber du kannst natürlich am Mittwoch in eine Generalaudienz gehen und da siehst du den Papst dann vorbeifahren.
Irgendwie von weitem. Na gut, okay, Mann, wir konnten heute einfach nicht aufhören. Und jetzt hast du wieder mir so einen Cliffhanger beschert. Und
ich hoffe, du freust dich schon.
Ich freue mich sehr auf nächste Woche.
Alles klar, ich
mach weiter so und beobachte genau, was da los ist im Vatikan.
Das mache ich. Mach's gut. Tschüss.
Du auch. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.